Jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1. Mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy A55. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Lieber Robert, darf ich dir heute zum Start eine wirklich intime Frage stellen?
Ja, bitte.
Hast du schon deine Sneaker gewechselt von Adidas auf Nike? Sag mal.
Nein.
Eieieiei.
Sie hören den Kurier.
The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Anlegerinnen und Anleger, hallo und herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt und willkommen natürlich auch Robert Rivian Kledorfer, Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion. Hallo Robert.
Servus Rüdiger. Ja. Wir sprechen über Turnschuhe, über Düfte, Flugzeuge, Elektroautos, Donald Trump und künstliche Intelligenz.
Und ich habe wieder was zu Signa, nämlich Signa Sports, und ich mache es ganz kurz. Ich habe heute reingeschaut, die Signa Sports Aktie. Wo steht die, glaubst du?
Irgendwo bei Penny Stock.
Weiß ich nicht, wie man das nennt, wenn es 0,0 ist. Also bei gar nichts. Ja, Pleite weiß ich nicht, aber es gab kein Gebot mehr, das mehr als 0,0 geboten hätte. Ich habe sie nicht.
Ja, aber wir sollten uns ja wieder was in die, wir haben Ostern, Rüdiger, wir könnten uns wieder was in unsere Nester legen. Wie wär's? Soll ich dir Signa-Sport in dein Nest legen?
Ich weiß aber jetzt nicht, wenn du jetzt so eine Kauforder eingibst für 1000 Stück und 0 Euro, ob es dann...
Rüdiger, ich werde das am Osterwochenende probieren.
Ja.
Speziell für dich und gebe euch nächste Woche Bescheid.
Und wenn du das dann kaufst, versehentlich sagst Flatex, ist schuld wie das letzte Mal. Können wir ich habe aber eine Hörermail zum Thema Investieren trotz offenem Kredit. Soll man das machen? Soll man eigentlich investieren, obwohl man noch einen Kredit offen hat? Eine sehr, sehr gute Frage. Eine Hörerfrage zum Streuen von Investments und zu Lebensversicherungen.
Dieses
Thema, seit wir das angegriffen haben, das ist ganz, macht uns ganz wurlert, unsere Hörer auch anscheinend. Mhm. Wir schauen auch auf Gold, Nasdaq, Dow und Bitcoin. Und natürlich, habe ich ja schon mal erwähnt, Elon Musk kann auch heute nicht fehlen. Aber wir starten mit dem Aufreger der Woche. Wenn die Deutschen diesen Ausspruch kennen würden, hätten sie gesagt, dürfen sie denn das?
Nein, das ist echt arg.
Das ist arg. Jetzt kommt das wirklich sehr arges.
Aber nämlich gleich zwei Punkte, dürfen sie denn das?
Dürfen sie denn das?
Ja, also viel Aufregung um den Deutschen Fußballbund, DFB, in den letzten Tagen. Also wir haben gewonnen gegen die Türkei 6-1.
Genau, wir haben gegen die Türken 6-1 gewonnen.
De facto auswärts.
Und die Deutschen haben gegen die Türken 2-3 verloren.
Davor,
zu Hause, das heißt, sie haben gegen die Deutschen eigentlich mit 9-3 gewonnen.
Kann man so rechnen,
ja? Muss man mal sagen.
So
muss man so sagen.
Ist ein gutes Rechenexempel. Nein, um was es heute wirklich geht beim DFB, große Aufregung beim DFB, bis hinauf in die Politik, bis in die Bundesregierung.
Habeck hat
Berlin, ja, nicht nur Habeck, auch auf SPD-Seite gab's Aufregung.
Denn
sie haben die Trikots gewechselt.
Die Schuhe vor allem.
Ja, die Schuhe auch, aber nein, die Trikots, das war auch Aufregung, das war nämlich ein Nebenfront noch.
Ach so, nein, mit.
Ja, nämlich die Nationalmannschaft wird bei der Heim-EM mit rosa Trikots antreten.
Gut,
ja, ja, aber weißt du, es sind...
Aber da hat sich der Habeck nicht aufgeregt.
Nein, aber das ist was anderes. Aber viele, viele Fans der Nationalmannschaft haben gesagt...
Bei dem LASK auch, so haben sie sich auch aufgeregt.
Man kann doch nicht die Männer in rosa antreten lassen.
Das kann man, denn, und jetzt muss ich...
Nein, das zitiere ich ja nur.
Ich muss ja den Lanze brechen für Ottavio Nuccio, mit dem ich einen Podcast mache. Palermo hat als Heimfarbe seit vielen, vielen Jahren rosa.
Schön.
Jedenfalls Spiel in der Serie B.
Also das war jedenfalls große Aufregung. Aber das war nicht die einzige Aufregung. Es gab nämlich noch viel, viel größere Aufregung, da wirklich dann die Bundesregierung empört war.
Das ist nämlich wirklich quasi ein Sakrileg.
Ja.
Ich habe es auch gehört. Dann haben wir gedacht, das kann man doch nicht tun.
Na, mir war es eigentlich egal.
Ja,
also ich habe mich mehr über das Rosa eigentlich amüsiert.
Ja,
nicht
aber jetzt kommt's.
Aber amüsiert. Nämlich nach mehr als 70 Jahren wechselt der DFB seinen Ausrüster.
Nämlich weg von Adidas.
Hin zu Nike.
Und das fand ich schon arg. Ich dachte mir, sie gehen von Adidas weg und zu Puma wenigstens. Wäre auch eine deutsche Brand.
Ja.
Aber sie gehen zu Nike, come on.
Ja, und da kommen wir jetzt wieder auf den schnöden Mammon zu sprechen. Ja, weil bisher zahlte Adidas rund 50 Millionen Euro im Jahr.
Ich habe immer geglaubt, die Schuhe sind so gut, deswegen nehmen wir uns das.
Ja, die sind sicher sehr gut, aber die anderen von Nike sind auch gut und Nike zahlt mehr als 100 Millionen Euro im Jahr. Ja, und wenn man das Doppelte zahlt, dann kriegt man auch den Zuschlag.
Vor allem, man zahlt das Doppelte für ein deutsches Team im jetzigen Zustand. Also ich meine, das ist ja,
ja,
das ist ja doch mal extra viel.
Das ist richtig, ja.
Also eine Liebhaberei.
Ja, ich sage nur 9-3 für Österreich, oder
ja,
wie wir ausgerechnet
haben. Gut gerechnet, ja.
Jedenfalls, es läuft jetzt noch ein bisschen, bis Ende 2026 ist noch Adidas am Zug, dann Nike bis 2034 und danach werden die Würfel wieder neu gemischt.
Wenn der Herr Dassler 1954 nicht die Stollenschuhe gemacht hätte für das Wunder von Bern, ja,
ja,
dann wäre das alles nichts geworden. Das muss man auch einmal sagen. Es geht nicht nur ums Geld.
Da hast du recht, ja. Jedenfalls, die Adidas-Aktie verlor nach Bekanntwerden 2%, konnte aber in den vergangenen Tagen das locker wieder wettmachen. Überhaupt läuft es für Adidas aber nicht sehr rund. Deutschlands größter Sportartikelhersteller hat nämlich im Vorjahr zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren einen Nettoverlust eingefahren. Das Ergebnis lag bei minus 58 Millionen Euro nach einem Gewinn im Jahr 2022 in Höhe von 254 Millionen. Also das ist ein großer Unterschied. Die Probleme sind aber klar, das haben wir auch schon öfters hier im Podcast gehabt. Unser
ist nicht schon langsam gelöst, das Problem.
Ja, jetzt wird es langsam gelöst. Kanye West, Schuhe, Skeezy oder wie sie heißen?
Cheesy. Aber wir reden jetzt über diese Schuhe von Kanye West,
wirklich schon sehr lange.
Einen Podcast
ja,
machen.
Das Problem ist halt, dass sie
was haben die da noch am Lager liegen? Das gibt's ja nicht.
Die haben irrsinnig viel da offenbar liegen und die werden ja alle zwar verkauft, allerdings zu einem guten Zweck. Die werden gespendet, die Einnahmen, und da bleibt somit nichts über und das muss jetzt offenbar, ja, das Ganze mal verdaut werden. Jetzt ist es, glaube ich, wirklich endgültig verdaut und es kam mir noch hinzu, dass es Probleme gibt mit hohen Lagerbeständen in den USA. China-Geschäft läuft auch nicht so prickelnd. Ja, also kam einiges zusammen. Jedenfalls soll es aber heuer wieder schwarze Zahlen geben. Und die gute Nachricht für die Aktionäre, die Dividende bleibt unverändert bei 70 Cent je Aktie. Ist nicht wahnsinnig viel, aber immerhin. Weitere gute Nachricht für die Aktionäre, die Aktie hat heuer trotz all der Probleme schon 13% zugelegt. Seit einem Jahr gerechnet sind es sogar 45%.
Das ist aber spannend. Also bei den
das ist sehr spannend,
wie du gesagt hast.
Vor allem, wenn man es jetzt mit Nike vergleicht,
ja,
bei Nike, ja, sind es minus 22% seit einem Jahr. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie kann es das geben? Ja, zum einen sind diese geschäftlichen Probleme, vor allem mit den Schuhen von Kanye West, offenbar schon lang eingepreist. Und zum anderen gibt es einen operativen Gewinn von 268 Millionen Euro. Und auch die Finanzlage ist robust. Und somit ist der Kurs auch tippitoppi. Allerdings jetzt wieder die schlechte Nachricht für Interessenten an der Aktie. Analysten sehen ein Ende der Fahnenstange beim Kurs erreicht. Sie raten nur zum Halten im Durchschnitt.
Ja, jetzt sparen sie sich ja 50 Millionen Euro, also wird es ja vielleicht nochmal besser werden.
Ja.
Also wenn ich nicht wüsste, dass es ein Zufall ist, könnte ich glatt daran glauben, dass dieser Podcast etwas beeinflusst bei Nasdaq-Werten. Also ich halte das ja nicht.
Wirklich?
Ja. Ich habe doch letzte Woche erzählt, dass ich Soundhound mit einem schönen Gewinn verkauft habe.
Ja. Ja, natürlich.
Und was haben die jetzt gemacht? Die sind um 27% runter in den letzten Tagen.
Hm? Aha.
Kaum verkaufe ich schon, sagt die Börse. Gut, vielleicht lag es auch daran, dass der Geschäftsführer von Soundhound was verkauft hat und nicht nur ich.
Ach so.
Ja, könnte was bedeuten. Aber ich hatte da einfach Glück. Wenn ich sagen, ich habe ein super Gefühl gehabt, dann würde ich sagen, es war einfach Glück.
Wahnsinn. Rüdiger,
ja, da habe ich Glück gehabt.
Da hat er auf der richtigen
da
Zeit.
Da habe ich Glück gehabt, ja. Wie geht's sonst am Nasdaq vom Rekord hoch? Letzten Donnerstag etwas rund um 1%, aber gut, da wollen wir jetzt mal wirklich bescheiden bleiben und sagen, im Jahresvergleich plus 43%, jetzt seit Jahresanfang plus 10%. Und auch die allseits beliebte Nvidia ist wieder weitergewachsen, jetzt schon bei 925 Dollar. Ja, wie es da weitergeht, da gehen die Meinungen wirklich auseinander.
Mhm.
Jeremy Siegel sagt, das erinnert ihn so an Cisco während der Dotcom-Blase. Das ist gut und schlecht zugleich, weil einerseits ist Cisco damals das höchstkapitalisierte Unternehmen ever geworden. Auf der anderen Seite, wenn Nvidia so steigt, wie er sich's vorstellt, wären es 2800 Dollar Börsenkurs. Da fehlen mir auch die Zweifel, da fehlt mir auch der Glaube. Und andererseits muss man sagen, wenn wir auf Cisco schauen, dann die ganze Geschichte, weil mit dem Zusammenbruch der Dotcom-Bubble damals ist Cisco runter und hat bis heute nicht mehr den Wert erreicht, den sie
ja
damals hatten. Und davor warnt eben auch Cathie Wood, die allerdings, da muss man auch sagen, wirklich, sagen wir mal, bei Nvidia nicht das beste Händchen hatte, ich sag's mal so. Sie hat ja Nvidia, das haben wir ja schon erzählt, vor einem Jahr verkauft, weil es zu teuer war, aus ihrer Sicht. Ja, seit damals hat sich die Aktie verzweieinhalbfacht, aber so kann es da gehen im Leben.
Ja. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Börsengänge, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Beginnen möchte ich mit Douglas, Come in and find out war der Werbespruch, der bekannte.
Mein Gott, Douglas, ja.
Ja, in Österreich übersetzt, komm herein und finde heraus. Da hat in Österreich nicht so gut funktioniert, weil ich mich erinnern kann an diese Episode. Damals musste dann abgeändert werden.
Haben zu viele herausgefunden.
Ja, es ist, kam nicht gut an, diese
ja, Übersetzung. Ja, das kann passieren. Aber die waren doch schon mal an der Börse.
Ja, bis 2013. Und damals waren die auch ein bisschen so im Buch und Schokohändler und das war ein bisschen zu unfokussiert und wurde dann übernommen vom Finanzinvestor Advent und der Familie Kreke und von der Börse genommen. Und wurde strategisch neu aufgestellt. Jetzt macht man wirklich nur mehr ein Düften. Und seit 2015 hat der Finanzinvestor CVC die Mehrheit an dem Unternehmen und diese und die Familie Kreke bleiben auch jetzt nach dem Börsengang Hauptaktionäre. CVC hält indirekt mehr als die Hälfte des Kapitals. Knapp 32% des Unternehmens wurden nun an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis betrug 26 Euro und lag damit am untersten Ende der bis 30 Euro reichen Emissionsspanne. Also da merkt man schon, da war jetzt die Nachfrage durchaus verhalten. Seit der Vorwoche ging es dann mit dem Titel 8% runter, obwohl der DAX in derselben Zeit ein Rekordhoch erzielt hat. Analysten sehen den Grund für den fallenden Kurs beim noch immer hohen Schuldenberg von rund 3,8 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus dem IPO in Höhe von 850 Millionen Euro plus Eigenkapital der bisherigen Eigentümer von rund 300 Millionen Euro sollen komplett in die Tilgung der hohen Schuldung fließen. Zusammen mit weiteren Refinanzierungsmaßnahmen sollen sich dann die Schulden auf rund 2,1 Milliarden Euro verringern. Ist noch immer relativ viel. Damit liegt die Verschuldung beim 2,7-fachen des operativen Gewinns. Aktuell stuft die Ratingagentur S&P Douglas mit B- ein, das bedeutet hochspekulativ. Allerdings, das Tagesgeschäft hat sich zuletzt gut entwickelt. Der Umsatz kletterte im letzten Quartal des Vorjahres um 8% auf 1,6 Milliarden Euro und der Überschuss im Gesamtjahr verbesserte sich sogar um 10,6% auf 125 Millionen Euro.
Lass mich raten, so wie du das jetzt erzählt hast, der bist du nicht der Top-Fan und hast nicht zugeschlagen?
Nein, habe ich nicht zugeschlagen, nein.
Ist doch ein bisschen schwer, so mit klassischen Handelsunternehmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, stationärer Handel traue ich nicht wahnsinnig viel zu.
Ja, schwierig. Ich kenne ja Leute, die in stationären Handel investieren und auch keine Ahnung hatten. Da gab es doch vor kurzem.
Ja, da gab es jemanden.
Da war was. Bitcoin müssen wir wieder mal besprechen. Vor einem Jahr bei 27.000 Dollar, da erinnerst du dich, als ich gesagt habe, ob die 20.000er Marke hält, ich glaube es nicht wirklich. Und heute sind es über 70.000, ja, plus 158%. Und auch hier die Frage, wie geht's weiter? Man liest ja schon von 100.000 Dollar. Es ist ja immer so, sobald Bitcoin raufgeht, übertrumpfen sich die Experten und sagen, 100.000, was ist die Grenze, 110.000. Jetzt muss man sagen, von 70.000 auf 100.000 klingt mächtig, sind aber nur 40% Gewinn. Wie gesagt, wir hatten ja schon 158% vorher.
Ja,
eine zweite und wer hat vor einem Jahr gesagt, jetzt rein in Bitcoin, sie werden um 158% steigen. Habe ich eigentlich so? Also es gab immer ein paar hartgesottene Bitcoin-Fans.
Ja, aber die Mehrheit war eher verhalten.
War verhalten, ne? Also insoweit traue ich diesen Prognosen dann nicht wirklich. Viele Prognosen werden immer dann mutiger, wenn es bereits raufgegangen ist.
So ist es.
Weil das menschliche Gehirn im Trendfolgen liebt und ich bin da skeptisch, weil wenn ein Wert gerade um 158% drauf ist, ich sage im Schnitt langfristig, haben fast alle Anlageklassen die gleiche Verzinsung. Jetzt hat er gerade um 58% gemacht. Was heißt das jetzt langfristig? Aber wie gesagt, wer bin ich, dass ich diesen Experten widerspreche?
Ja, jetzt warten wir mal das Halving am 17. April.
Ja,
das könnte ein weiterer Push sein oder auch
oder
nicht,
wenn es schon eingepreist ist. Ja, genau. Also ob es ein optimaler Zeitpunkt ist für die Investitionen, ein Gut, dessen Wert durch Knappheit definiert ist und nicht durch Produktivität, weiß ich nicht. Just my 2 cents, leider nicht meine 2 Bitcoins,
natürlich. Ja, schöner gewesen. Habe ich auch nicht. Rüdiger, kennst du Galderma?
Galderma kenne ich nicht, aber ich habe ja, wie du weißt, in der Schule Latein und Altgriechisch gehabt und das hat was mit Haut zu tun wahrscheinlich.
Ja, das Derma, bist du sehr gut, ja. Derma, ja. Mir hat aber der Name nichts gesagt, aber vielleicht kennst du ja die Sonnenschutzmarke Daylong. Vielleicht hast du die benutzt jetzt auf deinem
Südsee-Trip. Die höre ich tatsächlich zum ersten Mal.
Hast du nicht gekannt? Nein, die hat mir schon was gesagt. Das ist eines der wesentlichen Produkte des Konzerns. Da gibt es dann auch noch Arzneimittel gegen Hautkrankheiten wie Akne, Schuppenflecht oder Rosazea. Es gibt auch Produkte gegen Hautkrebs. Und zudem ist Galderma in der Herstellung von Botox tätig und hat diverse Botox-Marken im Angebot. Also das ist ja, glaube ich, ein Dauerbrenner mittlerweile. Das Unternehmen war 2019 von Nestlé abgespaltet und für 10,2 Milliarden Franken an einen Finanzinvestor verkauft worden. Und dem genannten Konsortium gehören auch der Staatsfonds aus Singapur und aus Abu Dhabi an. Und nun ging Galderma an die Börse in Zürich und das lief sehr gut im Gegensatz zu Douglas. Der erste bezahlte Kurs lag mit 61 Franken um rund 15% über dem Ausgabepreis von 53 Franken und damit wurde das Unternehmen zum Börsenstart gleich mal mit rund 14,5 Milliarden Franken bewertet. Es handelt sich um die größte IPO-Platzierung in der Schweiz seit 2017. Mit den Einnahmen von rund 2 Milliarden Franken soll die Bilanz gestärkt und Schulden zurückgezahlt werden.
Wir kommen jetzt zu zwei Höreranfragen. Robert, bitte.
Die erste. Ich verfolge euren Podcast seit Anbeginn und finde euren Podcast sehr unterhaltsam und informativ. Besonders
vielen lieben Dank. Dankeschön.
Ja, gerne.
Nein, nicht dir, sondern dem Hörer.
Ja, weiß ich.
Also wirklich. Das ist mein einmal nett, aber nicht zu dir natürlich. Und dann.
Besonders lustig ist es, wenn eure Meinungen wie zum Thema Lebensversicherung mit durchaus legitimen Argumenten auseinandergehen. Ich melde mich zu einem Thema, welches mich selber betrifft. Ich habe 2019 ein Haus mit 1,2% variablen Zins gekauft und den Kredit im Juli 2021 auf 1% Fixzins bis 2036 umgeschuldet. Das war
hier,
sehr
schlau. Hier applaudiere ich, das hast du gut gemacht.
Da hast du sehr,
das
sehr cool.
Das hast du
ja
gut gemacht.
Sehr cool. Anfang 2022 begann es dann mit den Zinserhöhungen der EZB, wonach ich jetzt um ca. 1.000 Euro monatlich mehr bezahlen müsste. Meine Überlegung ist, das Haus bis Ende der Fixzinsperiode abzubezahlen. Ist es für meinen Fall am besten, den Kredit zurückzuzahlen oder sollte ich das Geld, rund 12.000 Euro jährlich, anderweitig investieren? Zur Info, es ist bei meinem Kreditvertrag möglich, pro Jahr zusätzlich 30.000 Euro ohne Mehrkosten reinzuzahlen.
Vielen Dank, Martin, für diese Anfrage. Also grundsätzlich erstmals nochmals Gratulation zur Finanzierung.
Super abgesehen.
1% bis 2036, das hätte die Signa auch machen sollen. Also deswegen Chapeau von meiner Seite noch einmal. In 99% der Fälle würde ich sagen, spekuliere niemals an der Börse, solange du Schulden hast. So, und das ist das 1%, wo ich es anders sehe. Aus dem Bauch heraus hasse ich es, Schulden zu haben, aber die Zahlen sprechen hier eine recht klare Sprache. Erstens, es geht eben einen recht langen Zeitraum, nämlich noch 12 Jahre. Glaube ich, dass zum Beispiel ein MSCI World oder Vergleichbares über 12 Jahre besser performt als 1% pro Jahr im Schnitt? Ja, das glaube ich.
Ja.
Einfach, weil es historisch so war. Wissen tue ich es nicht, aber glauben tue ich es. Das zweite ist, selbst wenn du in den 12 Jahren irgendwann mit einem Investment 10-15% unter Wasser liegen solltest, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Zeitpunkte geben, wo du deutlich über deinen Kapitalkosten von 1% pro Jahr liegen wirst. Das heißt, in diesem Fall würde ich wirklich sagen, die Schulden behalten und investieren. Aber meine Grundregel ist, nie mit Schulden spekulieren. In dem Fall sehe ich es eben aufgrund der Zahlen, die dabei sind, etwas anders. Robert, was ist deine Meinung?
Ich sehe es ähnlich wie du. Ich meine, natürlich ist es verlockend mit 12.000, also dieser Zinssatz ist einfach so cool, wo ich jetzt nicht weiß, wo
ich das... Ich rede mal nur von Inflation. Also ich meine, ja. 1% Zinssatz bei 9% Inflation letztes Jahr heißt 8% Gewinn. Jetzt hat gesagt, wenn den Gehalt entsprechend steigt.
Ich kenne ja von dem Hörer leider nicht, wie viel er Vermögen abseits davon, von diesen 12.000, die er da jährlich zurückzahlen muss. Das wäre für mich noch ein Punkt, den ich gerne für meine endgültige Beurteilung wissen würde. Also wenn ich jetzt 12.000 Euro jährlich zurückbezahlen muss, wie viel habe ich noch zur Verfügung, um in Aktien oder irgendwelche Wertpapiere zu investieren. Wenn ich sage, ich habe jetzt nochmal 12.000 zum Investieren, würde ich sagen, nimm die 12.000, investiere in Wertpapiere und die anderen 12.000 zahl den Kredit zurück. Wenn ich sonst nichts mehr habe, um in Wertpapiere zu investieren, dann würde ich schauen, dass ich aus dem Kredit dann rauskomme.
Ja, also ich würde in jedem Fall mit der 1% pro Jahr leben und das machen. Auch wenn es gegen meine Grundregel ist, das gebe ich zu, aber 1% ist einfach so günstig, dass es rentiert. Wir kommen zum nächsten Börsendebüt.
Ja.
Robert, du bist ja ein kleiner Debütant heute.
Ja, Astera Labs nennt sich die Firma, eine KI-Entwicklungsfirma aus den USA, notiert jetzt an der Nasdaq. Schon am ersten Handelstag in der letzten Woche schoss der Kurs um 70% hinauf. Laut Reuters flossen Astera Labs im Rahmen des Börsengangs rund $713 Millionen zu. Das geplante Volumen des Börsengangs wurde im Vorfeld offenbar sogar vergrößert, um dem enormen Investoreninteresse gerecht zu werden. Und das Unternehmen hat ganz bescheidene Ziele. Man will nämlich nichts weniger als der nächste große Marktführer im Bereich KI und Computer werden. Wir stehen erst am Anfang der KI, heißt es verheißungsvoll. Und Northland Securities, das einzige Unternehmen, der einzige Analyst für diesen Titel bis dato, empfiehlt den Titel zum Kauf. Allerdings ist das Kursziel bereits jetzt erreicht.
Ja, dann werden es halt ein neues Kursziel ausgeben.
Ja, aber ich sage nur, also es ist spannend.
Ja, aber das ist ja noch gar nichts, lieber Robert. Hm? Ich habe eine Aktie, die von $34 auf $65 rauf ist. Das ist ja noch mehr als 70%. Hm. Fast verdoppelt. Nämlich letzte Woche schon angekündigt Reddit.
Ja, mich hätte die Aktie interessiert. Habe ich auch letzte Woche gesagt. Ja. Der Rüdiger war ein bisschen skeptisch. Aber jetzt ist wieder so der Punkt. Ne? Das ist mal hochgeschossen, weil alle so wie ich denken, ja. Boah, das ist die nächste Social-Plattform.
Es gibt ein Muster, gehypte Aktie mit R am Anfang. Gell? Da bist du anfällig. Da muss ein bisschen aufpassen.
Da passe ich jetzt auf. Ja. Ich werde das noch ein bisschen beobachten.
Ja, ich würde halt sagen, Robert, du bist ja sonst eher so ein Fundamentalinvestor. Jetzt sagen wir mal, schauen wir uns doch mal die Zahlen an. Reddit, $804 Millionen Umsatz, 90 Millionen Verlust. Das heißt, KGV ausrechnen, nein, danke.
Ja.
Und mit 804 Millionen Umsatz haben sie jetzt eine Marktkapitalisierung von schlanken 10 Milliarden. Das finde ich jetzt schon viel.
Ja,
also, das finde ich jetzt schon viel. Und jetzt sage ich, na gut, kann es ja alles geben, wenn man irgendwas super geiles Jackson-mäßig, AI, Hype, Wachstum, Tralali, Chips baut, ich weiß es nicht, ja. Aber was machen die im Prinzip? Das ist ein Geschäftsmodell, wo User Content schreiben, dann wird Werbung dazwischen geschaltet und ein bisschen verwenden es auch für Training für AI. Das kenne ich von wo? Meta, genau. Und wenn ich mir jetzt Meta anschaue, ja, Meta hat einen KGV von 34. Ich meine, sie haben eine KGV, also sie schreiben Gewinner, ja. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Also es kommt mir wirklich wie ein Hype der Reddit-Fans vor, die ja schon früher GameStop und dann AMC raufgehypt haben, haben wir darüber berichtet. Und jetzt hypen sie halt Reddit drauf. Ich glaube nicht, dass ich bei dieser Party dabei sein möchte, aber es geht ja noch ärger. Robert hat ein ganz tragisches Beispiel mitgebracht, nämlich 10 Milliarden Bewertung bei 5 Millionen Umsatz und 49 Millionen Verlust. Wer könnte denn da dahinter stecken?
Es ist ein ehemaliger Präsident.
Und unter Umständen auch ein künftiger.
Ja, Donald Trump. Er hat sich wieder an die Börse gewagt, noch dazu ziemlich erfolgreich. Nämlich konkret hat er das Medienunternehmen Trump Media an die New Yorker Börse gebracht. Schon am ersten Handelstag legte die Aktie um gut 40% zu und Medienberichten zufolge hält Trump rund 60% der Aktien noch immer selbst, darf aber erst frühestens in 6 Monaten auch die Anteile verkaufen.
Die gute Nachricht ist, wenn die Aktie am ersten Tag 40% zugelegt hat, dann hat Trump dieses Geld nicht bekommen als Ausgeber, sondern nur Aktionäre.
Ja, ist nur ein Buch, ja.
Einen schnellen Reibach gemacht
Reiner
haben.
Buchwert. Und aktuell wäre somit Trumps Paket rund $4 Milliarden wert. Trump Media wird ganz bescheiden an der Börse mit dem Kürzel DJT gehandelt, in Anlehnung an Trumps Initialen. Der seit längerem geplante Börsengang folgt auf die Fusion der Trump Media and Technology Group und die das von ihm gegründete Netzwerk Truth Social betreibt. Mit einer Unternehmenshülle, das kennt man ja, der Digital World Acquisition Corporation. Die Fusion und der Börsengang werden dem verlustreichen Netzwerk eine dringend benötigte Bargeldspritze verschaffen. Kritische Beobachter rechnen mittelfristig mit einem fallenden Kurs für die Aktie. Laut einem Geschäftsbericht nahm Truth Social in den ersten 9 Monaten des Vorjahres nur gut $3,3 Millionen ein.
Ja, das ist ja quasi die, wie soll man sagen, die Dogecoin der Aktien.
Ja.
Also das ist die Dogecoin der Aktien.
Allerdings das Minus betrug auch nur $49 Millionen. Also das ist
ja
überschaubar.
Aber wie kommt so eine Bude zu so einer Bewertung?
Ja, keine Ahnung.
Ja, genau. Das hat man
jetzt Frühlingsgefühle wecken. Mit 120 Euro Gutschrift in allen A1-Tarifen geschenkt. Und das im besten 5G-Netz von A1 mit Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S24 mit Galaxy AI. Dazu gibt's die Aktivierung gratis und keine jährliche Servicepauschale. Jetzt du im A1 Giganetz.
Gedacht. Ja. Trump Media ist teils aber auch ein politisches Unternehmen und solange genügend Unterstützer des früheren Präsidenten die Anteile kaufen, solange dürfte auch sich der Kurs positiv entwickeln. Die absehbare Volatilität der Aktie dürfte auch Spekulanten anziehen und Trump könnte in einem halben Jahr sich schon von Anteilen trennen, weil schließlich braucht er Kohle. Es gibt ja mehrere Verfahren gegen ihn und er muss Anwaltskosten, Gerichtskosten zahlen und wahrscheinlich auch die ein oder andere Strafe.
Ja, oder aber ist in einem halben Jahr schon fast wieder immun, weil fast wieder Präsident. Am 5. November 2024 sind ja die Wahlen Und wir haben eine zweite Höreranfrage. Hallo zusammen, euer erneuter Beitrag über fondsorientierte Lebensversicherungen war Salz in offene Wunden. Das tut mir leid. Der Hörer mit dem Codenamen Christi, der sich offensichtlich nicht stolz auf seine Lebensversicherungsveranlagungen war, deswegen ist er anonym geblieben, hat uns PDF-Anhänge mitgeschickt von seiner Lebensversicherung. Ich schildere jetzt keine Details, aber es sah nicht schön aus. Ja. Also es war wirklich so, dass wenn man sich die Annuität ausrechnet, war das kein Spaß. Der Verbraucherschutzverein, schreibt er weiter, strebt eine Sammelklage gegen die Generali an, aber bis das durch ist, habe ich von einem Rückkauf und einer weiteren Veranlagung vermutlich mehr. Ja, kann man so sehen. Wir haben auch höhere Lebensversicherungen super finden. Muss man auch dazu sagen. Und jetzt schreibt er weiter. Apropos Veranlagen, es gibt viele Infos zu Aktieneinstieg und Ausstieg oder Aussitzen. Letztere von Robert. Ja. Aber ich finde weniger zu, wie pflege ich meine laufenden Investitionen und Einzelaktien. Ich bin gerade in der Situation, dass ich mir seit Dezember 2022, ja, ich habe 2023 ausgesessen, ein schönes Portfolio mit 25 Einzelaktien aufgebaut habe, mit dem ich ganz zufrieden bin. Aufgeteilt nach Sektoren, maximaler bzw. gleichmäßiger Anteil, je Einzelaktie, Basisinvestments, Wachstumsaktien und so weiter. Nun habe ich allerdings weiteres Kapital zur Verfügung. Ist auch ein schönes Problem. Und merke, dass mir der Aufbau des Portfolios leichter von der Hand ging, als jetzt zum Beispiel hochgelaufene bestehende Aktien weiter nachzukaufen.
Verstehe ich, ja.
Das verstehe ich gut. Ich habe das Gefühl, neue interessante Werte zu finden ist leichter, aber ich schätze, bei mehr als 25 Einzelaktien verliert man den Fokus. Ich muss mich wohl mit dem Thema Chance-Risiko-Nähe auseinandersetzen und die bestehenden Aktien, bei denen ich weniger Chancen sehe, erst im Portfolio werfen, um mir Aktien mit vermeintlich mehr Chancen reinzukaufen. Oder spricht schon die Gier aus mir? Weiß ich nicht. Ich sehe mich durchaus als Buy-and-Hold-Anleger oder sollte man doch auch mal Kursziele setzen? Stark gelaufene Aktien bei Trendbruch abbauen. Ich habe zum Beispiel, und jetzt kommt wirklich ein Luxusproblem, das wir alle gerne hätten, ich habe ein paar Nvidia-Aktien bei 172 Euro reingekauft, die inzwischen meinen Tech-Anteil durchaus übergewichten, aber vielleicht sollte man vorerst doch lieber Gewinne laufen lassen, statt den gut laufenden Tech-Sektor zu rebalancen. Ich überlege auch alternativ mit dem zusätzlichen freien Kapital meinen ETF-Anteil weiter zu erhöhen und das Einzelaktienportfolio einfach mal laufen zu lassen. Und da erwähnt er jetzt den Core-Satellite-Ansatz. Was ist das? Das heißt, du hast Aktien, Kernaktien und alles, was darüber hinausgeht, was du an Gewinnen machst, da gibst du dann ETFs rein, damit du halt diversifizierst, aber trotzdem nicht den Überblick komplett verlierst. Vielleicht fallen euch dazu ein paar Worte oder Tipps ein. Liebe Grüße und danke für den Podcast. Macht weiter so, werden wir versuchen. Vielen Dank. grüßeich@gmx.at. Vielen Dank für diese Zuschrift. Er ist wahrscheinlich Mitglied der anonymen Lebensversicherungskunden, denn er ist anonym geblieben. Ja, ich möchte mal Charlie Munger zitieren an dieser Stelle, der gesagt hat, Streuen ist nur für Ahnungslose. Da hat er recht, aber im Verhältnis zu Charlie Munger sind wir auch alle ahnungslos. Also das muss man auch dazu sagen. Und ich sage, aktiv managen, wenn was gut gelaufen ist, nehme ich gerne auch einen Gewinn mit. Also ich will mit 173 bei Nvidia rein.
Also Nvidia würde ich einen Teil abbauen, das habe ich jetzt auch einem Freund von mir empfohlen, der ungefähr auch so eine Performance hat, ich glaube 60% oder so,
habe ich gesagt. Ja, 173 auf 900
in etwa. Zumindest einen Teil
mit. Ja, auf jeden Fall. Und auch genauso, wenn es runtergeht, wenn was schlecht gelaufen ist, schaue ich mir es genauer an und verkaufe es auch zur Not auch mit Verlust, wenn ich glaube, dass mein Geld woanders besser aufgehoben ist. Ja. Und Core Satellite, also die Basisinvestitionen in Einzelaktien, Gewinne umschichten in ETFs, why not? Ja, also ich halte Streuen für keine schlechte Idee und ich finde es trotzdem psychologisch schön, ein paar Einzelaktien zu haben und auch ein paar ETFs zu haben. Aber diese Einzelaktien sind einfach schön, wenn man sich damit beschäftigt und das schärft den Blick und das finde ich eine gute Sache.
Ja, Einzelaktien sind für mich so ein bisschen auch ein bisschen Spiel.
Genau,
so also ist es. Also da habe ich jetzt auch nicht meine Existenz drin.
Der Robert hingegen sagt ja sicher, Gewinne mitnehmen schwierig, obwohl er sich gerade widersprochen hat, vorher hat er gesagt, du würdest ja aussitzen sagen. Ne?
Na, Verlust, der sieht sich aus.
Ja, aber ich meine...
Und Gewinne, also wirklich so hohe Gewinne, so extrem hohe Gewinne, muss man einfach einen Teil mitnehmen, das habe ich aus meiner Erfahrung mit diversen Titeln gelernt.
Warta
ist wahrscheinlich das beste Beispiel, das
ging
unglaublich hoch und ich habe mir gedacht, warum soll ich da was verkaufen, rennt eh. Jetzt sind wir wieder dort, wo es hergekommen ist und ich denke, da hätte ich sicher einen Teil realisieren müssen.
Ja, ich bin beim Aussitzen halt nach wie vor nicht deiner Meinung. Ich finde halt, wenn ich Aktien habe, ich habe jetzt wieder ein paar mit Verlust verkauft, weil ich mir einfach denke, ich glaube nicht mehr dran. Damals habe ich dran geglaubt, das ändert sich auch mit der Zeit. Dann stoße ich die ab und habe den Verlust, weil ich mir denke, mit dem unschuldigen Geld, das ich da noch habe, kann ich irgendwas Vernünftigeres machen.
Ja.
Aber das ist halt so, da werden
unterschiedliche Ansätze.
Dafür werden deine Urenkel noch was von der Raiffeisen International haben, wenn sie es dann geerbt.
Das auch, ja.
Das ist dann geerbt. Gut, wir kommen zu Flugzeugen.
Flugzeuge, damit kommen wir nicht zur Auer, die am Boden stehen bleiben
ja,
darf.
Ja, es wird wieder ein bisschen gestreikt.
Ja, 36 Stunden. Aber die Auer hat ihren ersten Dreamliner bekommen, heute.
Und wir gratulieren.
Leider, wir gratulieren, er wird aber nicht abheben, die nächsten Stunden. Aber Dreamliner kommt von Boeing und Boeing steht nach einer Serie von Sicherheitsmängeln in der Produktion vor einem Chefwechsel, nämlich Dave Calhoun verlässt das Unternehmen bis Jahresende, er wirft freiwillig das Handtuch, sagt er. Mhm. Der 66-Jährige galt eigentlich als einer, der die ganzen Probleme nach den beiden Abstürzen der 737 Max in den Griff bekommen hätte sollen, er gilt als Troubleshooter. Allerdings, so viele Troubles, wie es dort gibt, hat selbst er nicht mehr dann zusammen irgendwie unter die Reihe gebracht. Er stand unter massiver Kritik, vor allem seit dem Vorfall Anfang Jänner, als bei einer fast neuen 737 Max 9 im Flug ein Rumpfteil herausgebrochen ist.
Also war so eine Verkleidung, war eigentlich eine Tür hätte sein sollen.
Wo man eine Tür hätte einbauen können.
Genau, und das ist weggeflogen.
Das ist weggeflogen, ja.
Aber das Flugzeug ist gut, es ist nicht abgestürzt deswegen, das ist schon gut.
Ja, das war cool, ja. Sie waren auch noch nicht ganz auf Reiseflughöhe, waren glaube ich 5000 Meter. Er sucht jetzt einen Nachfolger oder er wird helfen, einen Nachfolger zu suchen. Die Sicherheitsmängel schrecken jedenfalls die Kunden ab und hinterlassen inzwischen tiefe Spuren in der Bilanz und auch beim Aktienkurs. Seit Jahresbeginn hat dieser ein Viertel Verlust gemacht.
Das stimmt.
Ja.
Immerhin, ich bin Boeing-Aktionär.
Du bist auch einer, ja. Immerhin von 28 Analysten raten 19 noch immer zum Kaufen oder Aufstocken. Das mittlere Kursziel liegt knapp ein Drittel über dem aktuellen Kurs, also vielleicht eine günstige Chance zum Einstieg. Ich traue mir das nicht.
Ich glaube, ich stocke auf.
Ich finde das super. Mach das.
Weil du sagst, die Sicherheitsmängel schrecken Kunden ab. Kennst du irgendjemanden, der sagt, ich buche jetzt einen Flug von Wien weg und ich kann entweder fliegen mit Lauda, der mit einer Airbus fliegt, oder mit einer echten Ryanair, die mit einem 37er fliegt. Jetzt eben sagt, na, also mit einem 37er, da steige ich nicht ein, ich fliege nur mit Airbus. Also
es gibt einen Typen in den USA, der aus der Flugzeugbranche kommt, ein ehemaliger Boeing-Mitarbeiter noch dazu, und der hat extra einen Flug quer über den Kontinent umgebucht, weil er hat genau geschaut auf welches Modell der Flug haben wird, hat sich versichert, na, es ist keine 737 Max.
Also die Max 8, Max 9, die
waren ja nicht. Und dann kam er zum Airport und war sogar beim Check-in schon durch, bla bla, und am Gate-Saal, es war dann doch eine 737 Max 9. Und dann hat er gesagt, nein, da steige ich nicht ein, und hat wieder umgedreht und hat einen anderen Flug genommen.
Ja, ist halt eher die Ausnahme. Aber
und in manchen Foren sagen auch Leute, ich fliege sicher nicht auf. Weiß ich nicht.
Also ich bin gerade wieder mit Boeing geflogen.
Also mit Boeing fliege ich auch sofort.
Den schönen sind 47-400, die glaube ich ungefähr 20 Jahre alt ist von der Lufthansa.
Aber ob es eine 737 Max 9...
Nein, ich glaube, dass das Problem, das sie bei der Max 8 hatten, das ist gelöst. Also dieses Nose-Down-Pistol-Geschichte, das war wirklich verrückt. Ja, gibt es einen tollen Film auf Netflix, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Ja. Also das war wirklich irre. Und bei der 9er, dass da ein Stück rausfliegt, ist auch blöd. Ja, aber... Hey, shit happens. Shit happens. Wer kann jetzt noch kommen? Ja, Elon Musk natürlich, ne? Also, Elon hat ja, soll ich sagen, jetzt in der letzten Zeit ein bisschen Probleme gehabt, aber immerhin, die Rakete ist gut gestartet.
Ja.
Aber er hatte eine super Idee gehabt, das haben wir ja berichtet vor ein paar Monaten. Es gab eine Studie, dass Hassrede auf Elon Musks Ex, vormals Twitter, besonders gut ausgeliefert wird, weil es dazu führt, dass mehr Zugriffe da sind und mehr Werbung verkauft werden kann. Und Elon Musk hat jetzt die super Idee gehabt, ich klage einfach die Forscher, die das festgestellt haben. Schön. Hat er ja schon angekündigt.
Ja, klagen kann man.
Und wir haben uns dann damals gefragt, warum klagt er? Und das kam jetzt raus, warum er geklagt hat. Er hat gesagt, die Forscher haben gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, weil sie Tweets massenhaft abgerufen haben und zusammengestellt haben, was die immer machen mussten, um eine empirische Studie zu machen. Mhm. Also was wir machen. Und weil die Forscher geforscht haben, hat er sie verklagt. Das finde ich komisch. Der Richter fand es auch komisch, hat die Klage abgewiesen und hat gesagt, ihr bekommt keinen Schadenersatz dafür. Und fertig. Ja.
Ja.
Das war's für heute von Elon Musk. Also kurz und schmerzlos. Ja. Aber ich meine, die Autos sind echt nicht schlecht. Ich muss es immer wieder sagen. Und SpaceX, wenn man gesehen hat, wie sowas wieder landet, ist auch cool. Ja, das muss man wirklich sagen. Aber sonst macht das einem nicht leicht.
Nein, aber ich glaube, man muss ein bisschen durchgeknallt sein, um solche Erfindungen und Ideen dann auch voranzutreiben. Wie auch immer.
Steve Jobs, war der auch so verrückt?
Ich glaube nicht. Nein. Naja.
Okay.
Okay, damit sind wir am Ende von dieser Ausgabe von Ziemlich gut veranlagt. Wer uns schreiben möchte, der schreibt an.
Den Kurier an Leopold-Ungerplatz 1 in A1190 Wien. Erneut eine Postkarte. Letzte Woche bekamen werden, diese Woche noch keine.
Ja.
Ich finde auch Ostermotive gibt's wunderschöne.
Ja.
So ein kleiner Osterhase für den Robert oder so.
Wird ihm
gut gefallen. Oder oldschool eine E-Mail an ziemlichgutveranlagt@kurier.at.
Oder über Facebook.
Nämlich facebook.com/ziemlichgutveranlagt. Da war letzte Woche ein Bild drin von einem Lost Place und keiner hat es geliked. Das hat mich voll hart getroffen.
Ja.
Nämlich zum Thema, was Wechselkursprobleme bringen können. Mit einem ganz tollen Foto, dass ich selber in Saipan in einer aufgelassenen Shopping-Mall geschossen habe, wo die Bäume rauswachsen.
Ja, so viel zu Wechselkursen und Kapitalismus.
Ja. Wenn der Yen zum Dollar runtergeht, dann kann sich der japanische Tourist nichts mehr leisten. Dann schaut es so aus.
Ja, wir freuen uns jedenfalls über Wünsche, Anregungen, Beschwerden und Sonstiges. Und
wir wünschen euch ein frohes Osterfest vor allem. Und noch einen Nachhörtipp. Wir haben vor einem Jahr auch zu Ostern eine Folge gemacht über Wunder an der Börse. Es geht immer wieder rauf, es gibt eine Auferstehung. Und ich möchte es deswegen erwähnen, vor einem Jahr standen wir, glaube ich, beim Nasdaq so bei 12.000, habe ich so im Kopf.
Mhm.
Und jetzt sind wir so irgendwie halt bei 18.000. Und wir sind um ungefähr 50%, knappe 50% draufgegangen. Auch dieses Mal gab es die Auferstehung wieder. Und vielleicht ein kleines Wort zum Ostersonntag. Immer wenn es besonders finster aussteht und besonders schlimm ist, ist vielleicht die beste Möglichkeit, sich eine Aktie zuzulegen.
Mhm.
Jetzt im Moment vielleicht nicht so, weil es ist gerade oben. Auch wenn alle Medien jetzt schreiben, dass man jetzt reingehen soll. Aber das ist, glaube ich, so eine Phase jetzt, wo ich sage, weiß ich nicht so genau.
Ja, Douglas ist vielleicht günstig zu haben oder Rivian oder Signosports. Aber Signosports nächste Woche?
Die waren vor einem Jahr bei 84 Cent und stehen jetzt bei null. Also da muss man sagen.
Also ich werde das ausprobieren, darüber hört ihr nächste Woche dann.
Und jetzt am Ende des Podcasts, der Robert hat mich erinnert, danke Robert, noch unser Disclaimer, ich mache es kurz und schmerzlos. Wenn du was kaufst, bist du selber schuld. Wenn wir was kaufen, sind wir selber schuld, wenn wir über ein Wertpapier reden. Das wir haben oder das wir nicht haben, dann ist es keine Empfehlung. Und wenn wir es haben, sagen wir es dazu. Das gilt nicht nur für Aktien, sondern auch für Bitcoins, für Gold, für Immobilien, für Signosports-Aktien.
Für Lebensversicherungen.
Und auch für Rivian, ganz besonders. Deren Börsenkurs wir uns dann auch nächste Woche gerne wieder anschauen. In diesem Sinne, nächste Woche hören wir uns wieder. Da sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.